Wie bekommen wir schnell bezahlbaren Neubau? Über diese Frage diskutiert vermutlich ganz Berlin. Dabei wird schnell vergessen, wir werden in Zukunft auch darüber sprechen müssen, wie nachhaltig Neubau ist. Die Bau- und Gebäudewirtschaft liegt laut einem UN-Bericht beim Ausstoß von Treibhausgasen auf Rekordniveau. Der Sektor macht knapp 40% der globalen CO2-Emissionen aus. Wie klimagerechtes Bauen und Sanieren geht und wie das Ganze auch bezahlbar bleibt, das diskutieren wir in der heutigen Folge von Wohnlage Berlin, dem Podcast des Initiativenforums Stadtpolitik Berlin. Mein Name ist Philipp Eins, schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich über meine beiden Gäste hier im Studio in Berlin-Tegel, die mir gegenüber sitzen, nämlich zum einen Theresa Keilhacker. Sie ist Präsidentin der Architektenkammer Berlins, freischaffende Architektin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit nachhaltigem Bauen. 2014 wurde sie in eine Kommission dazu im Umweltbundesamt berufen und in Artikeln und auf Podien fordert sie, Sanieren geht vor Neubau. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir uns hier zusammenfinden.
Und auch mit dabei Professor Eike Roswack-Klinge. Er ist Professor für Architektur an der Technischen Universität Berlin und dort hat er 2017 das Natural Building Lab mitgegründet. In diesem Lab und mit seinem Architektenbüro ZAS beschäftigt er sich mit klimaangepassten Naturbauten. Hallo Eike.
Hallo.
Ja, Theresa, der Berliner Senat hat prognostiziert, bis zum Jahr 2040 nimmt die Bevölkerung in Berlin um knapp 200.000 Menschen zu. Das würde bedeuten, dass wir dann 4 Millionen Einwohner haben hier in der Hauptstadt. Du sagst, ja, wir sollten besser sanieren statt neu bauen. Also sanieren statt neu bauen, kann das überhaupt reichen bei so einem Wachstum?
Ich sage immer, sanieren geht vor Neubau, nicht statt. Weil natürlich müssen wir auch neu bauen. Das ist eher eine Prioritätensetzung, dass man sich erstmal um die bestehende Infrastruktur kümmert, was schon da ist und das ertüchtigt, weil wir sind leider in einer Stadt, die sehr arm ist und auch nicht in den reicheren Jahren investiert hat in den Bestand. Das heißt, wir haben Gebäude, die sind nicht energieeffizient, die sind oft nicht barrierefrei und wir sind da in einem riesigen Sanierungsrückstau. Und wenn wir wissen, dass wir ja auf Bundesebene Fördermittel in die Sanierung jetzt bekommen, zum Glück, dann ist das eigentlich eine Priorität. Damit schaffen wir natürlich noch nicht per se neuen Wohnraum, deshalb auch neu bauen. Aber trotzdem geht es auch um den Gedanken der Suffizienz, dass wir eben auch nicht so auf großem Fuße leben. Die Quadratmeter pro Kopf, die steigen ja immer mehr. Und deshalb wünschen wir uns, dass auch darauf ein Augenmerk ist, dass wir pro Kopf die Fläche reduzieren. Dass nicht ärmere Menschen, sozial schwächere Menschen auf kleinem Fuße leben müssen und andere wohnen auf großem Fuße und teilen das nicht. Wir haben ja auch das Phänomen, dass viele Menschen älter werden und dann in viel zu großen Wohnungen leben. Deswegen regen wir an, eigentlich ganz viele Instrumente in die Hand zu nehmen, um dieses Thema Wohnraum schaffen, anders zu lösen als nur mit dem Neubau.
Also was du ansprichst, klar, unser Anspruch wächst an Wohnraum. Ja, deshalb wird auch der Platz knapp, aber dennoch eben 200.000 Leute bis 2040, die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und du sagst einfach nur, die Priorität sollte da vielleicht etwas anders sein, aber auf keinen Fall sanieren statt Neubau.
Richtig. Also wir haben ja natürlich auch, wenn man auf die Landkarte der Stadtentwicklung guckt, wir haben einige Neubauvorhaben, die seit einigen Jahren auch in Vorbereitung sind. Und dort gilt natürlich auch, dass man erstmal dort baut, wo schon Infrastruktur vorhanden ist, sprich öffentlicher Nahverkehr angelegt ist. Und auch entsprechend die Straßen und Beleuchtung. Man baut am besten nicht direkt auf der grünen Wiese, sondern guckt erstmal, wo habe ich da schon was, wo ich andocken kann. Ne? Aber da sind viele Wohngebiete, die sind dann auch bis ins Jahr, was war die Zahl, 2040, sind die dann auch bis dahin fertig. Also wir haben da, glaube ich, kein Problem mit der Flächenausweisung.
Hm. Eike, wie ist es? Sanierung vor Neubau? Sind die Prioritäten falsch gesetzt?
Ja, ich will da ja, glaube ich, doch noch ein bisschen mal eine Kontraposition eingehen. Ich denke da ein bisschen radikaler, vielleicht auch ein bisschen ungerecht gegenüber diesem Ballungsraum, der natürlich unter Druck steht. Aber wenn wir die Zahlen des Umweltbundesamtes anschauen, dann müssen wir, Theresa sagt es ja gerade, eigentlich tendenziell uns reduzieren. Das Umweltbundesamt sagt in seiner Rescue-Studie, wenn wir quasi die Klimaziele, Klima- und Ressourcenziele, die kombinieren diese zwei Fragen, also die materiellen Ressourcen, nicht nur die Energie, sondern auch die materiellen Ressourcen, die wir brauchen, also den Sand zum Bauen etc., dann müssen wir quasi in der Wohnfläche das Übertragbare auf andere Bereiche auch von den aktuell 50 bundesweit auf 40 runter. Berlin liegt da ein bisschen drunter, aber wir müssen so roundabout 20% weniger Flächen nutzen für das Wohnen. Wenn wir das mal bis 2050 hochrechnen, hätten wir, wenn wir das schaffen würden in Berlin, so umzuverteilen, dass wir quasi alle auf knapp 40 Quadratmeter kämen, dann hätten wir Wohnraum für 800.000 Leute. Und wenn wir mal so in einem Radius einer Stunde gucken, vielleicht auch mit Bahnen, zum Beispiel Städte wie Wittenberge, dann haben wir sofort hunderttausende Wohnungen oder zigtausende, wahrscheinlich eher hunderttausende Wohnungen, die wir aktivieren können, die fast noch leer stehen. Also von daher glaube ich, ist der Neubaupfad gar nicht der richtige. Das ist politisch im Moment wahrscheinlich gar nicht anders darstellbar. Wir müssen aber, von daher bin ich sehr bei Theresa, wir müssen alle Prozesse anstoßen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
stark in die Breite gehen und alle Ressourcen nutzen, also auch die Leerstände nutzen, und wir müssen vor allen Dingen auf die Gebäude draufbauen. Wir müssen also keine neuen Gebäude bauen, sondern eigentlich Aufstockungen. Mit Aufstockungen und Umnutzungen von Gebäuden kommen wir, glaube ich, in Berlin hin.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann hast du jetzt aber auch dafür plädiert, dass der Wohnraum, den wir selber verwenden, dass die Flächen schrumpfen müssen. Das heißt, wir müssen uns einschränken letztendlich.
Das ist auch ein Trend, der sich gerade einstellt in einem Segment, wo das, glaube ich, problematisch ist, weil Studierende mittlerweile wieder zu zweit in einem Zimmer wohnen. Das kann man sagen, das ist normal. Aber es ist für Studierende fast nicht mehr möglich, angemessenen Wohnraum überhaupt in der Stadt zu finden. Also es trifft die Falschen im Moment, daher gehen die Zahlen etwas runter. Also die Leute, die es gar nicht mehr leisten können, reduzieren ihre Flächen. Die sind schon alle unter den 40 Quadratmetern. Das ist natürlich ein Segment, was wir reduzieren müssen, was eher im Bereich dieser großen Einfamilienhausgebiete liegt und in sehr komplexen Feld sich bewegt. Das ist nicht so einfach zu lösen, aber ich glaube, da ist schon noch Potenzial.
Ja, zu fordern, Menschen sollen sich einschränken, das wird nicht unbedingt auf Gegenliebe treffen. Ja, also gerade Verhältnisse, wie wir sie in New York kennen oder in Paris, also wo Menschen in Kleinstwohnungen mit winzigen Quadratmetern zurechtkommen müssen, ist ja vielleicht nicht unbedingt wünschenswert, oder? Theresa?
Ja. Ja, also natürlich leben wir alle lieber auf größeren Flächen oder vielleicht sogar nicht alle, weil es gibt ja auch den Trend von Tiny House Philosophie, dass Menschen das auch neu entdecken, dass man mit einer kleineren Fläche, wo man auch mal einen Tisch ausklappt und ein Bett hochklappt und so weiter und sein Zimmer anders gestaltet, dass man damit auch irgendwie glücklicher ist, weil man nicht so viel sauber machen muss und weil man eben sagt, ich komme auch mit weniger aus. Also ich denke, wir sollten keinen Zwang da aufbauen, sondern jedem da auch seine Fasson lassen. Aber dennoch hat ja Eike richtig angesprochen, das Flächenwachstum ist so enorm nach wie vor, dass man das nicht ganz versteht, warum die Bundesregierung keine Gegenmaßnahmen da einläutet, die etwas grundsätzlicher sind. Denn wir nehmen insgesamt als Bevölkerung nicht so rasant zu in Deutschland. Das heißt, unsere Wunschvorstellung wäre eigentlich auch immer, dass die Bundesregierung etwas mehr umverteilt. Wir haben ja diesen berühmten Königsberger Schlüssel, aber wir haben auch die Wohnungen oft an den falschen Orten, die leer stehen, oder Häuser stehen leer. Und wir haben immer noch Kasernengebiete, die nicht ertüchtigt sind, aber nicht genutzt werden. Also wir haben so viele auch Bundesliegenschaften, die umgenutzt werden könnten. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da hat Daniel Fuhrhopp mehrere Bücher zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat ja auch das Buch Verbietet das Bauen geschrieben. Auch mit dem Hintergrund, dass er fordert, sich eben dieses Flächenwachstum noch mal genauer anzugucken und clevere Methoden zu finden, wie auch der ländliche Raum wieder ertüchtigt wird, weil der ja auch darunter leidet, dass keine Busse mehr fahren und keine Kita mehr offen hat, weil sie eigentlich schrumpfen. Also da haben wir ja die gegenteilige Entwicklung. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass dort Glasfaser hinkommt, dass dort Busse wieder fahren, dass dort wieder ein Krankenhaus hinkommt und so. Und dann diese Häuser, die da sind, nutzen für Menschen, die da glücklich sind, wenn sie auf dem Lande leben könnten.
Nochmal zu dem Flächenkonsum. Ne? Also eines der beliebtesten Wohnungstypen sind die Weltkulturerbesiedlungen von Taut. Da leben Familien auf 80 Quadratmeter. Das sind wunderschöne kleine Häuser, alle wollen die haben. Und das sind dann 20 Quadratmeter pro Kopf. Das ist, glaube ich, sehr hart. Aber wir entwerfen eigentlich nur noch Wohnungen mit um die 25 Quadratmeter pro Kopf. Und die funktionieren als Standardwohnungen. Da braucht man noch keine Cluster, wo man vielleicht noch kompakter werden kann. Also mit 25 Quadratmetern kann man sehr, sehr solide Wohnungen bauen. Von daher sind diese 40, glaube ich, wirklich noch ein sehr guter Maßstab.
Ja, das klingt auch nochmal anders als jetzt Tiny Houses. Da erinnere ich mich an Studien, die gesagt haben, naja, das hat auch psychologische Wirkung, wenn Menschen in zu engen Flächen leben und mit zu wenig Platz auskommen müssen. Ja, also dass das auch auf die Psyche schlagen kann.
Ja, und da wird auch der Außenraum dann natürlich wichtiger. Also meine Tiny House-Konzepte funktionieren, glaube ich, nur, wenn man dann sich entsprechend eine Freiheit im Außenraum gönnen kann. Und wir haben ja auch seit Corona gemerkt, wie wichtig der Freiraum dazwischen ist und der grüne Raum dazwischen, die Aufenthaltsqualitäten in einer Stadt. Und da müssen wir auch mehr Augenmerk drauf lenken, dass es nicht nur darum geht, die Fläche zu reduzieren, sondern gleichzeitig den Außenraum zu qualifizieren.
Wenn wir über das Thema Neubau sprechen, da gibt es natürlich in dem Zusammenhang auch noch ganz andere Beispiele. Unsere Kolleginnen von Detektor FM haben in ihrem Podcast Teurer Wohnen mal einen Fall recherchiert. Nämlich hier ist Berlin-Charlottenburg. Da wurde ein intaktes Wohnhaus aus der Nachkriegszeit an der Ecke Wieland- und Pestalozzi-Straße abgerissen, um an der gleichen Stelle neu zu bauen und dann aber Luxuswohnungen, die man für sehr viel bessere Preise verkaufen oder auch teuer vermieten kann. Könnte man sagen, ja, es geht natürlich aus ökologischer und sozialer Perspektive gar nicht. Wie häufig kommt sowas trotzdem vor?
Leider viel zu häufig und es geht wirklich gar nicht sowas, weil betrifft eine ganze städtebauliche Textur der Nachkriegszeit, der Nachkriegsmoderne in Berlin. Und dort herrschte ja dieses Konzept Licht, Luft und Sonne vor. Das heißt, man hat kleine Wohnungen gebaut und eine schöne große grüne Innenhoffläche. Das ist genau das Konzept, von dem wir heute wieder reden. Und jetzt wird das abgerissen, um dann wieder komplett versiegelt zu werden, diese Flächen. Das ist absolut kontraproduktiv. Deshalb haben wir auch immer wieder uns dafür eingesetzt, dass Bezirke da sensibler reagieren und Instrumente entwickeln mit Bebauungsplänen oder was auch immer, dass sie dagegen vorgehen können.
Die Deutsche Wohnen wollte im Berliner Westend eine ganze Siedlung aus den 50er Jahren abreißen. Und da waren wir im Wettbewerbsverfahren und sollten halt auch den neuen Städtebau mit definieren und haben gesagt, nein, wir gehen einfach da drauf. Und man findet immer einen Grund, warum das baukonstruktiv oder aus welchen Fragen auch immer nicht wirtschaftlich oder irgendwas ist und Dinge abgerissen werden müssen. Aber in der Regel geht es immer nur um eine größere wirtschaftliche Ausnutzung. Und das ist grundverkehrt. Die Siedlungen der 50er Jahre sind genau das, was wir eigentlich wieder so als Ziel haben ungefähr. Das sind so die Wohnungen, die das leisten können. Und da hätte man locker verdoppeln können. Und wir sind damals im Wettbewerb als Moralinsauer verrufen worden. Ich glaube, heute würde man da anders drüber denken. Ich glaube, da gibt es eine Abkehr, aber das ist halt noch nicht auf der politischen Ebene angekommen. Also in der Architektenschaft tauchen die Totalneubauten in den Wettbewerben seltener auf, wenn man Bestände in den Wettbewerbsgebieten findet. Das wird also stärker darüber nachgedacht. In der Politik ist das noch nicht angekommen und man müsste eigentlich die Umweltfolgen, die durch den Abriss entstehen, verpreisen, weil da ist gespeichertes CO2, was zerstört wird, freigesetzt wird quasi und man gießt wieder neuen Beton dorthin und das müsste viel stärker verpreist werden und es müsste stärker begründet sein. Natürlich wird man das eine oder andere, eine Tankstelle in der Innenstadt abreißen oder einen Supermarkt, wenn man dann da etwas dichter bauen will, aber man wird auf keinen Fall Geschossbau abreißen dürfen. Und der Senat reißt Schulen ab, wir reißen viele Wohnhäuser leider ab. Das ist wirklich ein Trend, der ist noch lange nicht gebrochen. Da kann man x Beispiele in der Stadt finden.
Aber das ist ja auch genau die Frage, eine gute Frage. Ich meine, jetzt bei dem Beispiel Wieland-Ecke Pestalozzi sind wir uns hier wahrscheinlich alle einig, das war aus ökonomischen Gründen motiviert und völlig sinnlos, weil das völlig guter, bezugsfertiger Wohnraum war. Ja. Gibt es denn aber dennoch gute Gründe, um doch etwas abzureißen, um Wohnbauten abzureißen? Ihr würdet beide, zumindest Eike schüttelt den Kopf, wahrscheinlich sagen nein.
Naja, wir haben beide das Abrissmoratorium unterschrieben. Ich sogar für die Architektenkammer, das ist ja schon was. Mhm. Und deshalb muss man schon, Moratorium heißt ja innehalten. Es heißt letztendlich, schauen wir uns das alles nochmal an, machen wir Machbarkeitsstudien, prüfen wir den Bestand, was lässt sich daraus machen, bewerten die graue Energie da drin. Wir haben inzwischen Methoden, eine Ökobilanzierung zu rechnen. Wir können das alles inzwischen bemessen, was in diesen Gebäuden an Ressourcen und Energie drinsteckt. Und deshalb finde ich auch, es ist wirklich dringend geboten, dass das in der Politik auch ankommt. Wir haben das zum Beispiel auch für die Novellierung der Bauordnung gefordert, dass Abrisse wieder erschwert werden, dass sie genehmigungspflichtig werden und dass man auch Rückbaukonzepte und auch letztendlich eben Ökobilanzierungen, Treibhausgasbilanzierungen nachweisen muss, bevor man etwas abreißt. Diese Dinge müssen eigentlich auch in die Bauordnung. Also es muss reguliert werden, weil freiwillig wird es natürlich immer Menschen geben, die gerne möglichst viel Geld verdienen. Das steckt ja letztendlich hinter allem dann, wenn so etwas passiert. Menschen, die wenig haben, die würden nie auf die Idee kommen, ihr Haus abzureißen. Die würden immer versuchen, mit dem Bestehenden zu arbeiten.
Und man müsste auch, wenn man Mieter vertreibt, quasi an dem Standort, die gleiche Miete in dem Neubau als Einstiegsmiete festsetzen. Das wäre zum Beispiel verpflichtend für mich. Und das muss nicht an den Mieter gebunden sein, sondern an das Gebäude, an das Grundstück, dass man sagt, okay, da sind so und so viele Mieten. Die liegen halt bei 3,50 Euro, weil das jetzt mal lang anwährende Mieter sind. Das ist der Schnitt in dem Haus, das muss übertragen werden. Und dann ist das Thema weg. Dann wird das nicht mehr passieren.
Eine politische Forderung an der Stelle, an den Gesetzgeber.
Ja, das ist stark eine Mietenregulierung auch. Ne? Und der Mietspiegel steigt durch diese Abrisse, Neubau, Verdrängung kontinuierlich an.
Gehen wir mal davon aus, dass nun aber dennoch, zumindest mittelfristig, viele Menschen in die Stadt ziehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Neubau brauchen werden. Schauen wir doch mal, wie es möglichst nachhaltige Möglichkeiten gibt, das zu bewerkstelligen. Eine Möglichkeit, Eike, hast du gerade genannt, nämlich aufzustocken. Also wir haben bestehende Häuser und bauen dann einfach noch ein oder zwei Stockwerke oben drauf. Klingt erstmal ganz gut. Ich glaube, vielerorts in Berlin passiert das auch gerade. Aber gerade bei Altbauten hält nicht immer die Statik. Wann gelingt der Dachausbau, wann gelingt er nicht?
Du hast es gerade schon gesagt. Es ist letztendlich eine Frage der Statik, ob man aufstocken kann oder nicht. Und das muss man im Einzelfall prüfen. Grundsätzlich aber muss man es eben diesen Prüfauftrag erteilen. Man kann nicht per se behaupten, das geht oder es geht nicht. Und das andere Thema ist natürlich auch das Thema der Nachverdichtung generell. Also wir denken schon, dass auch auf vielen Grundstücken noch Platz ist, etwas anzubauen oder auch eben neu zu sortieren. Aber man soll eben mit dem Bestand integriert denken. Und das ist auch ein Stück Baukultur, was wir da uns erhalten. Weil alle Zeitschichten haben ihre Berechtigung. Und wir werden uns irgendwann mal umschauen, wenn wir alles abgerissen haben und nur noch lieblose Kisten drüber herumstehen. Das ist ja auch ein Stück Stadtidentität, die da verloren geht.
Ja, und man muss ganzheitlich Kosten rechnen. Man kann nicht sagen, jetzt wenn eine Wohnungsbaugesellschaft einen schlechten 50er-Jahre-Bestand hat, das sind halt vielleicht Nachkriegsbauten, dann muss man vielleicht etwas mehr Statik reinpacken. Aber das ist alles machbar. Man kann auch auf diese Zeilenbauten durchaus zwei Geschosse in Leichtbau, in Holz aufstocken. Das ist überhaupt kein Problem. Und man muss dann faire Kosten rechnen. Man kann da nicht sagen, okay, ich als Wohnungsbaugesellschaft darf jetzt nur Kosten erzeugen, die zu 5 Euro Miete oder 7 Euro Miete führen, sondern das sind reale Kosten. Da muss es eine andere Ökonomie für geben oder auch eine andere Forderung, wenn wir günstige Miete haben wollen. Man muss die Grundstückspreise mit einrechnen. Und wenn man das alles erstmal bezogen auf das Haus und das Grundstück bezieht, sind die Kosten, glaube ich, können die fast nicht höher sein. Und wenn man dann die Infrastrukturkosten dazu rechnet, der Staat legt ja nochmal so viel drauf, um die Straßen und Kanäle dazu zu bauen. Ne, die Hälfte der Investitionen geht in die Infrastruktur. Also so 30-50% Kosten kommen vom Gemeinwesen. Wenn wir das mitdenken, gerade bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, dann dürfen die auf gar keinen Fall in die Fläche bauen, dann müssen die in der Stadt bauen. Das ist viel, viel günstiger für das Gemeinwesen. Und wir müssen das Gemeinwesen als Ganzes sehen und müssen auch die Folgekosten mitrechnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Bleiben wir nochmal beim Thema Aufstocken. Du hast gerade schon Baustoff genannt, nämlich Holz. Leichtbauweise war, glaube ich, so das Stichwort. Mhm. Wie genau gelingt da so ein Aufbau mit Holz? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ja x-fach gebaut. Also es baut ja fast keiner nicht mit Holz, wenn er aufstockt heute. Also die Dachgeschossaufbauten, klar, es gibt noch ein paar Leute, die meinen, man muss Dachschrägen in Beton gießen. Das ist sehr skurril für mich. Ich komme natürlich auch als Tischler über so einen Zimmermannsweg zum Bauen und finde natürlich, der Baustoff Holz ist da ideal. Also ein Dach war immer aus Holz. Da braucht man gar nicht drüber reden. Und in der Regel sind Aufstockungen in Holzbauweise, weil sie schnell draufzubringen sind, leicht sind und das alles kombiniert. Also das ist auch tausendfach geübt. Wir sehen leider nicht sehr viel schöne Beispiele aktuell in unseren Wettbewerben. Also wenn man zum Beispiel mal die Holzbauwettbewerbe anguckt auf der nationalen Ebene, da sehen wir, kriegen wir viel zu wenig Einreichungen von schönen Aufstockungen oder Dachgeschossausbauten. Das wird aber jetzt wieder zunehmen und ich glaube, da muss der Fokus hin. Das Holz ist das ideale Material für die Ergänzung, Aufstockungen, kleinen Erweiterungen in der Stadt.
Also Holz als ideales Material. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten womöglich, um klimafreundlich zu bauen. Zum Beispiel Recycling. Also auch Bauschutt kann man ja womöglich recyceln. Gerade Beton gilt als besonders klimaschädlich. Was ist das beste Material? Was ist der beste Weg?
Ja, der beste Weg ist, wenn wir die Bauteile 1:1 wiederverwenden. Wir nennen das zirkuläres Bauen. Und da gibt es jetzt ganz spannende Prozesse, die gerade im Gange sind, wo sich auch schon teilweise auch die landeseigenen, zum Beispiel die Berliner Immobilienmanagement mit beschäftigt, weil die viele Liegenschaften ja verwalten für Berlin, dass man eben da, wo man einen Teil ausbaut, das zwischenlagert und woanders wieder einbaut. Wir haben dort natürlich noch ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen, weil Haftung und Gewährleistung sind so Themen, die immer an dem Bauteil dranhängen. Also ein Handwerker wird nicht gerne ein gebrauchtes Teil wieder einbauen und also er wird es einbauen, aber er wird vielleicht nicht gerne die Gewährleistung übernehmen.
Klar.
Deshalb müssen da so Prüfprozesse eingebaut werden, sagen wir mal stichprobenartige Proben genommen und so weiter, dass man eine Dachziegelcharge zum Beispiel eben bei einem anderen Haus wiederverwenden kann. Aber da muss es eigentlich hingehen. Deswegen gibt es jetzt schon so digitale Datenbanken. Da gibt es einige Startups, die sich damit beschäftigen und auch eben dafür sorgen, dass diese Bauteile zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Weil das teuerste und problematischste ist eigentlich die Lagerkosten. Weil man muss natürlich es sind teilweise ja sehr sperrige Sachen. Man muss sie dann von A nach B bringen und Transportkosten muss man ja auch in die Energiebilanz mit einrechnen. Deswegen ist dieses Just-in-Time-Gedanke ist sehr wichtig, dass es halt wenig kostet, Transport und Lagerung. Und deshalb müssen es viele machen. Es muss eigentlich eine deutschlandweite Offensive im zirkulären Bauen geben, damit eben diese Sachen nicht mehr als Abfall gewertet werden, sondern dass es eben werthaltige Baustoffe bleiben. Und wir reden ja da von Urban Mining, weil das eigentlich so, das Gebäude wäre dann eine urbane Mine, von der man die Sachen quasi
so Stückchen abkratzt.
Genau, abkratzt und woanders wieder 1:1 einbaut.
Okay, also Recycling, Wiederverwendung, Holzbauweise. Eike, du hast, glaube ich, auch, ich habe ein Video gesehen von dir auf YouTube, da hast du ein Haus vorgestellt, das du gebaut hast aus Holz und Lehm. Ist das auch ein Werkstoff, der hier in Mitteleuropa, zumindest in unserem Breitengarten, auch gerade im Winter gut verwendet werden kann?
Der Lehm kommt neu dazu wieder stärker. Der Holzbau ist jetzt so, sag ich mal, das ökologische Leitprodukt geworden, was sehr viel Tragwerk auch machen kann. Der Lehmbau kommt stark dazu. Der kann halt sehr viel für den Bereich Low-Tech liefern, also dass wir auf Lüftungstechnik im Wesentlichen verzichten können. Da haben wir lange zu geforscht jetzt. Das ist, glaube ich, sehr gut nachgewiesen. Aber der Lehm wird vor allen Dingen so problematische Baustoffe wie den Gips ersetzen. Wir werden daraus Trockenbauplatten machen. Wir werden den Holzbau von innen bekleiden. Wir werden aber auch massive Lehmhäuser kriegen. Da habe ich lange nicht drauf gesetzt auf diese Karte, weil ich gedacht habe, diese kleinen Steine zu vermauern, ist viel zu aufwendig. Jetzt gibt es in Nordhessen einen Kalksandsteinhersteller, der sagt, wir haben da immer unseren Abraum über dem Sand, den wir brauchen, den schmeißen wir immer weg oder deponieren den und wir können doch den in dieselben Pressen packen und haben ein Forschungsprojekt initiiert und die Pressen mit derselben Technologie, dieselben Steine und großformatige Blöcke aus Lehm und die gehen quasi, die wechseln nur das Material und es geht die komplette Wertschöpfungskette bis ins Gebäude rein als tragende Bauteile. Kalksandstein wird sehr viel auch im Bereich von Einfamilienhäusern verbaut, wird diese ganze Wertschöpfungskette erhalten und auf einmal gibt es so einen Turn, die könnten wahrscheinlich 30% ihrer gesamten Produktion, wenn der Pfad sich stärker einschlägt, könnten die komplett auf dieses Material umstellen. Und das sind so diese disruptiven Prozesse, die man sich selber gar nicht manchmal so imaginieren kann, wenn man das auch selber sehr stark für diese Fragen einsteht. Und da sieht man an so Beispielen, dass dann sehr viel auf uns zukommt. Und da wird der Lehm auch als tragender Baustoff, das hätte ich vor 2 Jahren noch anders beantwortet, doch in Deutschland auch eine Relevanz kriegen. Und je weiter wir südlich sind, je heißer das wird, umso mehr Massivbaustoff brauchen wir da. Und da wird global ist Lehm der Baustoff Nummer 1 für das Vertikal, also für das aufgehende Bauteil, für Mauern und Wände. Im Bereich der Decken ist das problematisch, da brauchen wir dann vielleicht Holz, aber der wird unglaublich viel substituieren können vom Beton im globalen Kontext, aber auch bei uns zu Hause.
Ja, ich habe ja gerade nach dem Winter gefragt, nämlich mit dem Hintergedanken, also wenn wir an die umweltfreundliche Stadt denken, ist ja nicht nur der Baustoff an sich ein Thema, sondern auch die Wärmedämmung. Ja, also heizen wir im Winter zum Fenster raus oder eben nicht. Was ist da ein Material, das Wärme auch gut speichert? Ja. Kann Lehm das überhaupt leisten?
Genau, im Winter ist es natürlich so, dass Lehm ein Massivbaustoff ist und der muss gedämmt werden. Also wir haben dann immer eine zusätzliche Schicht aus Stroh oder irgendeinem einjährigen Dämmstoff möglichst, der dann den winterlichen Wärmeschutz bringt. Den brauchen wir beim Lehmbau dann auch. Aber wir müssen vermerken, dass der Sommer immer wärmer wird. Das erspüren wir ja jetzt von Jahr zu Jahr radikal. Und dann brauchen wir mehr Speichermasse und da ist der Lehm auch wieder ideal. Also für die sommerliche Performance, ich glaube, da werden wir noch anders denken.
Jetzt haben wir eher gesprochen über das Thema Aufstocken. Also wir haben schon Bauten und bauen da vielleicht nochmal ein, zwei Geschosse obendrauf. Nun gibt es ja aber dennoch Flächen in Berlin, auf denen gebaut werden kann und auf denen auch schon gebaut wird. Also ein Beispiel Flughafen Tegel. Ja, da soll auf der grünen Wiese das Schumacher-Quartier entstehen, 5000 Wohnungen auf dem Gelände, und zwar in Holzbauweise. Ja, also ist das nicht auch eine Möglichkeit, nachhaltig eine Stadt neu zu bauen?
Ja, dort wurde sicherlich ein richtiger Pfad eingeschlagen und man hat da ja auch schon eine Kooperation mit dem Wald, Berliner Wald, geschlossen, sodass man da auch für die entsprechende lokale Holzbauproduktion sorgt. Und das ist schon richtig, so einen Pfad von der Politik eben vorzugeben, dass das eine Priorität hat, dort mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass die Politik klare Ansagen machen muss. Und dann würde die Wirtschaft sich drehen und es würden mehr Innovationen auch auf dem Bereich entstehen, so wie Eike das gerade von dem Lehmstein beschrieben hat. Ne? Die Anreize müssen gegeben werden und dann würde unsere Wirtschaft sofort darauf umswitchen. Aber wenn wir da keine Anreize setzen, dann passiert da einfach nichts.
Womit auch viel experimentiert wird, gerade jetzt beim Neubau auf der grünen Wiese in der Fläche, ist modularer Bau. Das heißt, kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ganze Zimmer und Wohnungsteile in der Fabrik gefertigt werden und die Module dann nur noch vor Ort an der Baustelle zusammengesteckt werden. Ja, ist fast wie so aus einem Bausatz aus Lego. Ein kommunales Wohnungsunternehmen hier in Berlin plant 1400 Wohnungen nach diesem Prinzip in Lichtenberg. Die Idee dahinter, weniger Verschleiß in der Fabrik, wenn ich alles schon fertig habe, weniger Abfallprodukte. Ist es nicht auch ein nachhaltiger Weg des Bauens?
Ja, es wird weniger. Also die stoffliche Frage ist, glaube ich, die gleiche. Vielleicht sogar braucht das Modul etwas mehr, weil wir immer Decke und Boden in einem Modul jeweils drin haben. Ich weiß gar nicht, ob wir sehr viel weniger Material oder Abfälle hätten. Aber die Prozesse verlagern sich von der Baustelle in Situ-Situationen, wo wir immer sehr viel Probleme haben, weil wir das Wetter als Einfluss haben, die Zustand der Maurer auch. Das trägt sich da alles zusammen. Also industriell vorzufertigen oder in der Werkstatt zumindest vorzufertigen, ist ein großer Pfad, der die Qualität sichert und das Gebäude verbessert. Das ist, glaube ich, der zentrale Pfad. Wir können ein bisschen schneller werden. Das Modul ist nicht so mein, also ich finde das einen möglichen Pfad. Es ist sehr starr im System. Wir haben festgelegte Raster. Wir haben zu enge Raster, weil wir diese Module transportieren können müssen. Und ich sehe das vielleicht als einen Pfad, aber gerade wenn wir darüber nachdenken, dass wir in den Innenstädten hier und dort nachpassen müssen, dann haben wir sehr kleine, verzwickte Grundstücke. Da werden wir mit dem Modul nicht so richtig reinpassen. Das sehen wir beim Plattenbau, also der Endphase der DDR. Ich habe das jetzt gerade in Leipzig wieder gesehen, wo man versucht hat, historischen Stadtgrundriss nachzufahren. Dann passen diese Module halt einfach nicht auf diese Stadtgrundrisse. Und dann hat man da sehr viel so Sonderschnitte. Das ist wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar gewesen. Die DDR hat dann irgendwann am Ende der 80er Jahre auch wieder konventionell gebaut in diesen Lagen, weil sie gemerkt haben, dass das Modul da nicht geht. Von daher glaube ich, das ist eine Option, aber auch im Schulbau, im Wohnungsbau. Wir müssen eigentlich auf 2D gehen. Ein großes Feld sind die Sanitärzellen. Das, glaube ich, das wird Standard werden, dass wir Bäder vorfertigen. Die sind dann komplett gefliest mit Spiegel drin. Die baut man ein, aber der Rest kann sich auch, denke ich mal, vor Ort noch in Tafeln zusammensetzen. Da ist immer die Frage der Effizienz und von Projekt zu Projekt. Also ich würde da gar nicht sagen, das eine oder das andere löst das. Der Holzbau ist sowieso Modul. Ein Modul ist auch ein Wandelement mit eingebauten Fenstern und Türen, wo quasi Tapete fast schon drauf ist, ist auch ein Modul. Von daher ist das ein modulares Bauen. Das muss nur nicht unbedingt als Raumzelle, also als 3D, sondern kann auch als 2D kommen. Mhm. Also das, da würde ich gar nicht so dogmatisch sein, sondern das hat beides seine Berechtigung und wir müssen einfach gucken, was sich an welchem Standort durchsetzt.
Mhm. Das heißt also auch gerade nochmal der Verweis auf das Badezimmer, auf die Nasszellen war interessant. Ja, wenn ich jetzt so kleine Module habe, dann können die vielleicht mal irgendwo reinpassen. Aber ganze Wohneinheiten, das ist dann vielleicht doch was für die große Fläche, aber nicht für kleine Nischen.
Für die Stadt, genau. Auch nicht für diese sehr unterschiedlichen Dachgrundrisse, wenn wir aufstocken. Da macht das Modul auch nicht so viel Sinn.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über das Thema nachhaltig bauen. Aber die spannende Frage ist ja zum Schluss, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Ja, und da deshalb mal an euch die Frage, Neubauten werden zu horrenden Preisen gebaut, auch derzeit in Berlin. Werden eigentlich überhaupt die falschen Wohnungen gebaut?
Wir haben kontinuierlich Baupreissteigerungen die letzten Jahre erlebt. Das ging dann nochmal rasant nach oben durch Corona, aber auch durch den Ukraine-Krieg. Und ich schätze, das wird sich auch nicht großartig ändern. Es wird weiter nach oben gehen. Das heißt, Bauen ist teuer, Bauen ist ein Luxusgut und wenn man sozial bauen will, dann muss man das runtersubventionieren. Das ist ganz einfach. Und da hat eben der Bestand auch Vorteile in gewisser Weise, weil eben, was Eike vorhin auch beschrieben hat, die Infrastruktur schon da ist, das Drumherum. Und wir auch ein Stück weit eben den Bestand damit ertüchtigen und trotzdem vielleicht ein paar Wohnungen mehr draus aus einem Grundstück rauskriegen. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass dieses Bauen, Bauen, Bauen-Mantra nicht der richtige Weg ist. Das wird unser Gemeinwesen teuer zu stehen kommen, weil es einfach nicht umsonst zu haben ist.
Gerade wenn ich aber den Nachhaltigkeitsgedanken noch mit dazu nehme, ja, dann wird Bauen womöglich ja noch teurer. Also ist die Holzbauweise nicht noch kostspieliger als Beton?
Nee, das kippt gerade. Und da könnte ich fast eine Wette drauf machen. Also die Energiepreise steigen. Aber selbst wenn das jetzt der Energiestrom für so hochenergetische Prozesse für eine Zeit lang ein bisschen reduziert wird, die Ressourcen werden verknappt, der Sand wird teurer. Also da sind wir, glaube ich, bei pari mittlerweile. Wir waren da vor...
Na, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Also vom Schumacher Quartier, der Vorstand des kommunalen Wohnungsunternehmens, der Gesobau, Jörg Franzen, der hat nämlich gesagt, Bauen mit Holz ist eine absolute Kostenfalle. Die Preise würden dort explodieren.
Ja, die Kosten, die haben wir gerechnet und er interpretiert sie falsch. Und da, das ist wirklich sehr traurig, dass er sich so vehement gegen die Transformation stellt. Die Kosten des Holzbaus sind auf Schumacher Quartier vor allen Kostenveränderungen, also vor dem ganzen Wahnsinn, den wir jetzt durchleben, da waren wir bei 10% Mehrkosten für den Holzbau, für einen richtigen, vollen Holzbau. Die Schumacher-Quartierkosten sind insgesamt bei 30%, weil wir blau-grüne Infrastruktur mitdenken, weil wir Fahrradinfrastruktur denken. Wir haben einen sehr
dichten... Was ist eine blau-grüne Infrastruktur?
Also wir bauen Wasserretention. Wir wollen ja, dass das Wasser, Regenwasser im Quartier bleibt, dort verdunstet. Wir haben Begrünungssysteme für die Häuser, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung mit drin. Schumacher-Quartier ist eigentlich schon wieder ein bisschen überholt. Wir haben einen zu dichten Städtebau. Wir müssen also Gebäude zwingend unterkellern. Das treibt die Kosten, weil wir Fahrräder nicht in die Landschaft stellen können, sondern in die Keller stellen müssen. Das sind so Fragen, das zeigt halt einfach in so einer großen Transformation, erreichen uns solche Dinge. Eigentlich ist das Quartier, das steht sehr dicht. Drumherum ist Park. Man hätte es etwas loser schieben können und hätte, glaube ich, die Infrastrukturen da besser unterbringen können. Das sind Sachen, die lernt man jetzt. Das ist ein normaler Prozess. Aber der Fehler ist zu sagen, das sind 30%. Die 30% sind aufs gesamte Quartier bezogen. Der Holzbau kostete dort 10% mehr vor den großen Preisverschiebungen. Und ich bin mir sicher, bis die Häuser an den Markt gehen, sind wir mindestens bei pari, wenn der Holzbau nicht sogar langsam im Rohbau günstiger wird als der Betonbau. Da bin ich ziemlich sicher. Also das ist ein absolut falscher Pfad politisch, da jetzt wieder gegenzuhalten. Das heißt nur, ich verstehe es nicht und will es nicht. Und ich verstehe diese Resistenz. Sorry, dass ich jetzt mal hier in der Öffentlichkeit so stark gegen meinen Auftraggeber trete. Aber wir haben das auch in der Anhörung beim Senat sehr klar geäußert. Und vor allen Dingen, das ist jetzt nur die Baukosten. Das sind nicht die Folgekosten. Wir müssen auch sehen, es entstehen Folgekosten. Die Holzhäuser sind energetisch in der Regel besser, einfacher, besser zu dämmen. Das heißt, die Energiekosten, die mittelfristigen Kosten, die Warmmieten werden günstiger sein. Und der dritte Baustein, und der ist total essentiell, die Umweltfolgekosten sind nicht verpreist. Alles das, was an Schäden in der Umwelt passiert durch das Bauen von Ressourcen und fossilen Baustoffen, das sind laut Umweltamt auf einem kurzfristigen Pfad gerechnet 200 Euro pro Tonne, also im Jetzt. Wenn wir die langfristigen Folgen über mehrere Generationen betrachten, dann sind das 700 Euro pro Tonne CO2. Das muss das öffentliche Bauen eigentlich mitverpreisen, weil es fällt alles auf die Gesellschaft zurück. Also wir alle müssen dafür bezahlen. Und das ist, also wir rechnen uns jetzt die Preise falsch. Also wir gehen von falschen Zahlen aus. Das ist einfach nur das, was ich sagen will. Wir dürfen nicht nur das Invest am Anfang sehen, sondern ganzheitlich denken.
Also mal zusammengefasst, es wäre eine milchmädchen Rechnung, wenn ich jetzt nur den Baustoff berechne und nicht noch mit überlege, wie ist denn eigentlich gesamt die Energiesituation zum Beispiel in dem Haus. Ne? Was kostet nachher die Heizung, die Energieversorgung? Und wenn ich alles zusammennehme und dennoch die Folgekosten der Umweltverschmutzung mit reinpreise, bin ich womöglich im Endeffekt dann unterm Strich sogar günstiger, wenn ich nachhaltig baue?
Naja, also das ist, wie Eike gerade schön beschrieben hat, wir müssen im Lebenszyklus denken und können nicht nur den Anfang uns angucken. Und deshalb sehe ich das ganz genauso wie er an der Stelle, dass die Politik sich da manchmal auch einen schlanken Fuß macht und eben am Anfang dann meint zu sparen, was wir dann in der Folge alle als Gemeinschaft wieder drauflegen. Und ich habe das auch schon Jahrzehnte, sage ich auch, dieser Instandhaltungsrückstau kostet unser Gemeinwesen richtig viel Geld, weil wir über die Transferhilfeempfänger die hohen Energiekosten die ganze Zeit bezahlen. Da ist doch keiner, hat einen Anreiz, den Heizkörper runterzudrehen. Und keiner hat einen Anreiz eben oder überhaupt, das Geld geht einfach aus dem Dach raus, wenn wir es nicht vorher das Gebäude, wo wir da sozial vermieten, auch mit dämmen und entsprechend die Heizung überprüfen und so weiter. Und diese Investitionskosten sind überall nicht gemacht worden. Oder wir haben jetzt auch im Schulbau die Situation, du hattest ja vorhin modulares Bauen angesprochen. Die Module passen eben teilweise nicht auf diese Grundstücke. Dann hat man auch wieder von vorne angefangen zu planen und stellt jetzt fest, dass eben die handgeschneiderte Lösung vielleicht doch die bessere und schnellere gewesen wäre. Und im Bestand sieht es so aus, dass sie eben auch die letzten 30 Jahre die Schulen nicht saniert haben und jetzt sagen, ach, jetzt müssen wir sie alle abreißen, weil es sich gar nicht mehr lohnt. Also wir haben schon auch eine komische Denke. Ich habe mir mal erklären lassen von einem Haushälter, dass das wohl auch ein systemischer Fehler in den kommunalen Haushalten, dass diese Lebenszykluskosten einfach nicht extra eingestellt werden und auch entsprechend keiner eine Instandhaltungsrücklage da einpreist in irgendeinem extra Haushaltstopf und das fehlt dann auch immer das Geld. Das ist einfach nicht da. Es ist immer nur für die Neubauinvestition da und es ist nicht für den Bestandserhalt da. Und da würde sich jede Eigentümergemeinschaft an den Kopf fassen. Also die müssen auch in eine Instandhaltungsrücklage zahlen. Ne?
Also oft zu kurz gedacht, das nehme ich jetzt mal mit. Wir denken jetzt mal ganz zum Schluss richtig lang in die Zukunft, nämlich 20 Jahre. Was stellt ihr euch vor, wie wird in 20 Jahren Berlin aussehen? Viel Neubau, viel aufgestockt oder eigentlich noch wie heute? Eike, kurze Antwort.
Hoffentlich nicht viel Neubau. Ich denke, sehr viel Aufstockung und Transformation, das Verändern im Bestand und nicht nur das Sanieren, sondern das wirkliche Transformieren, Anpassen an die Gepflogenheiten. Wir denken immer noch in der vierköpfigen Familie, planen so, wir leben ganz anders in der Stadt und daran müssen wir uns anpassen und dann können wir, glaube ich, auch ein bisschen auf einen angepassten Fußabdruck kommen. Dann kommen diese ganzen Fragen der Infrastrukturen dazu, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir werden hoffentlich nicht so viel neu bauen, aber besser mit dem umgehen, was wir haben.
Theresa, was meinst du? Wie sieht Berlin in 20 Jahren aus?
Ich denke, dass wir sehr viel im Bereich Wasser gemacht haben werden, weil unser Wasser wird knapp in Berlin und wir werden da viel mehr im Recycling, also Grauwasserrecycling und Regenwassermanagement erleben. Das heißt, unsere grüne Infrastruktur oder grün-blaue Infrastruktur, blau heißt dann eben auch Solaranlagen auf den Dächern, die Strom produzieren. Das sind Themen, mit denen wir uns sicher die nächsten 20 Jahre intensiv beschäftigen werden, weil wir spüren ja schon den Klimawandel jetzt und die Folgekosten von Überschwemmungen und so weiter, die zahlen die Versicherungen jetzt noch, aber sie klagen uns selber schon darüber, dass, also im Grunde wird der Druck von den Versicherungen ausgehen, dass unser Klimawandel dazu führt, dass wir uns auch anpassen beim Planen und Bauen.
Nachhaltig bauen in Berlin und nachhaltig aufstocken in Berlin, da haben wir heute drüber gesprochen. Und wie das gehen kann, haben wir erfahren von Theresa Kalhacker von der Architektenkammer Berlin und Professor Eike Ruswak-Klinge von der Technischen Universität Berlin. Ganz vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Mit dem Thema Abriss und teurer Neubau hat sich übrigens auch das INI-Forum beschäftigt auf seiner 8. Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus. Infos dazu findet ihr auf der Website iniforum-berlin.de unter Hearings. Danke an alle, die zugehört haben. Ich bin Philipp Eins.